Guten Morgen, liebe Gemeinde, und ein ganz herzliches Shalom. Shalom. Yes. Mein Name ist Igor Swiderski, ich bin der Leiter und mittlerweile Rabbiner der jüdisch-messianischen oder messianisch-jüdischen Gemeinde Etzraim, Baum des Lebens hier in München, und Mitarbeiter von Beitzach Shalom Evangeliumsdienst, was ein Dienstwerk ist mit dem Anliegen, den jüdischen Messias, Jesus, zurückzubringen an sein jüdisches Volk, das ihn eigentlich kaum kennt. Ich möchte Ihnen und euch allen ein ganz großes und herzliches Dankeschön aussprechen von mir persönlich und von unserer Gemeinde für eure liebe Gastfreundschaft uns gegenüber und Freundschaft generell. Wir feiern bei euch das Laubhüttenfest, wo auch viele jüdische Leute, die den Herrn noch nicht kennen, dazukommen und lernen über die jüdischen Sitten und über den jüdischen Messias. Und jedes Mal, wo wir nicht in der EFG Mitte, wo wir eigentlich meistens sind, sein können, weil die Gemeinde ihre Räume ab und zu ganz brauchen, dann sind wir hier bei euch beheimatet, wie gestern zum Beispiel. Und es ist ein absolut riesengroßer Segen für uns als Gemeinde, die noch keine eigenen Räume hat. Dankeschön für eure Liebe uns gegenüber. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein und euch alle zu sehen, und habe ein etwas interessantes und provokantes Thema natürlich vorbereitet. Ich hoffe, ihr bereitet euch alle mittlerweile auf die Weihnachtszeit vor. Falls nicht, solltet ihr das wahrscheinlich. Und mit dem Thema möchte ich das vielleicht ein bisschen einleiten und wieder auf unser Radar bringen. Aber verknüpft mit meiner Berufung, nämlich was hat das Ganze eigentlich mit den Juden zu tun, mit Israel? Und die Antwort natürlich ist nichts. Dankeschön. Ich meine, gar nichts. So ein Weihnachtskranz oder Adventskranz, wahrscheinlich nicht viel mit Israel zu tun. Die heiligen drei Könige, wahrscheinlich auch nicht. Ein Tannenbaum, die wachsen dort noch nicht mal. Singende Engel, vielleicht ein bisschen. Mit dem Christelkind, was ist mit dem St. Nikolaus? Wahrscheinlich nicht viel mit Israel zu tun. Weihnachtsmann mit den Rentieren, außer dass Coca-Cola und Rentiere koscher für den jüdischen Verzehr sind, eigentlich auch nicht viel. Schnee, ja, fällt ab und zu nicht besonders viel in Israel. Und überhaupt feiern die Juden zu dieser Zeit Chanukka. Also was hat Weihnachten mit Israel zu tun? Ja, eigentlich gar nichts. Außer natürlich, dass das Ganze in Israel stattgefunden hat und dass in der Originalidee von Weihnachten die Geburt eines Kindes, und zwar eines jüdischen Kindes, im Mittelpunkt steht und seine Jüdischkeit von diesem Kind, dessen Geburt man an Weihnachten eigentlich feiert, darf nicht zu kurz kommen. Wenn wir das verstehen, verstehen wir auch ihn besser und verstehen auch die Welt der Bibel und ja die Bibel selbst viel besser und unseren Glauben auch viel besser. Und was ich machen möchte heute Morgen mit Ihnen, ich möchte euch und Sie einladen, mit mir auf eine Reise zu gehen, durch einige der wichtigsten wahrscheinlich Weihnachtsgeschichten, um uns eben auf dieses freudige Fest vorzubereiten. Und diese Fragestellung zu erkunden, haben die Weihnachtsgeschichten wirklich so wenig mit Israel zu tun? Lasst uns mal anfangen mit diesem tollen Text aus Matthäus 1, 20 bis 21, wo steht, das ist, wo der Engel zu Josef spricht: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria oder Miriam, wie sie eigentlich hieß, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und dann die Erklärung, warum Jesus: denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Was hat denn Jesus zu tun, mit der Name, mit Retten von ihren Sünden? Gibt es da irgendeine Erklärung? Eigentlich schon, aber man müsste dann verstehen, woher dieser Name Jesus eigentlich kommt. Und der kommt eigentlich aus dem Griechischen. Das Neue Testament wurde ja geschrieben im Griechischen. Und im Griechischen heißt es Jesus, aus dem wir dann Jesus, das Deutsche haben, oder das Englische Jesus, oder das Arabische Isa, oder das Russische Jesus. Aber dahinter steht natürlich eine jüdische, hebräische Realität, nämlich der Name Jehoshua. Und Jehoshua wird transliteriert aus dem Hebräischen ins Deutsche als Josua, womit eigentlich Jesus und Josua absolut identische Namen sind. Wir können das demonstrieren durch diesen Text aus dem Buche Josua, Kapitel 1, Vers 10, wo im Deutschen es heißt, da gebot Josua den Amtsleuten. Und auf Hebräisch heißt es, Vayitzav Jehoshua, Josua Jeshua. Und als das Alte Testament ins Griechische übersetzt wurde, 200 Jahre vor Jesus, dann heißt es, Kai enetelato Isus. Das heißt, Jehoshua, transliteriert ins Deutsche als Josua, transliteriert ins Griechische als Isus, weil im Griechischen hat man weder Je noch Sch Laute und man kann unmöglich im Griechischen Jeshua sagen. Das Beste ist Isus, woher wir dann Jesus haben. Was bedeutet der Name hinter Jesus? Ist eigentlich Jehoshua, der jüdische Name, verkürzt Jeshua, was so viel bedeutet wie Rettung Gottes. Und wenn wir dann zurückkommen zu unserem Text, upsie, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dann macht das schon Sinn. Ja? Das heißt, Jesus ist eigentlich Jehoshua, Rettung Gottes. Nenne ihn Rettung Gottes, weil er wird retten von Sünden. Das ist wichtig zu verstehen. Und übrigens, die ganzen Namen in der Bibel sind genau so. Matthäus ist Matityahu, das Geschenk Gottes, Maria ist Miriam, Johannes ist eigentlich Johanan, Gott ist gnädig, Judas ist Jehuda, Lobpreis, und Jesus ist eben Jehoshua, Rettung Gottes. Also die Namen sind eigentlich sehr cool und wertvoll. Ah, das sind die auch. Genau. Wenn wir nochmal zurückkommen zu diesem Traum oder zu dieser Erscheinung, die Josef hatte, die war sehr wichtig übrigens, weil sonst wäre das ganz anders gelaufen. Er wollte sich nämlich von ihr trennen, weil diese ganze Geschichte mit dem Heiligen Geist, das war zu viel für ihn. Und da ist der Engel, der sagt, doch, doch, sie hat dir die Wahrheit gesagt, du wirst sie annehmen und sie wird den Sohn geboren. Dem sollst du den Namen Jesus geben, damit er wen rettet von ihren Sünden übrigens? Habt ihr das jemals gemerkt? In manchen Übersetzungen wird es ein bisschen demokratisiert, damit er die Menschen rettet von ihren Sünden, was richtig ist. Er ist ja nicht nur gekommen für die Juden, aber nicht nach diesem Text. Dieser Text ist sehr wählerisch und sehr fokussiert auf Israel. Du sollst diesem jüdischen Jungen, den jüdischen Namen Jehoshua nennen, Gottes Rettung, weil er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist ja interessant. Übrigens, als der Engel zu Miriam, der Mama von Jeshua, spricht, ist es ein bisschen ähnlich. Er sagt, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jehoshua geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt. Wichtige Beschreibung, Titel, Sohn Gottes. Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Das heißt, Jesus ist ja ein Nachkomme von dem großen jüdischen König David. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Das heißt, sein Reich streckt sich aus über die gesamte Welt. Es hat kein Ende. Durch das Gesamte, durch die Ewigkeit, durch das Universum hindurch. Aber interessanterweise wird er vor allen Dingen König sein über das Haus Jakob. Was mag das Haus Jakob wohl sein? Er wird natürlich König sein über die ganze Welt, aber nach diesem Vers, nach diesem Text aus Lukas, wird er vor allen Dingen der König sein über das Haus Jakobs, und das ist Israel, ganz klar. Er wird der König der Juden, er ist der König Israels. Sein Königreich wird aus Israel hinausgehen durch die ganze Welt, aber vor allen Dingen als Nachkommen des jüdischen Königs Davids. Und er wird sitzen auf seinem Thron, wird er über das Haus Jakobs herrschen. Da gibt es noch diese interessante Stelle, wo Miriam und Elisabeth zusammentreffen. Elisabeth, das ist die Mama vom Johannes dem Täufer. Elisheva, die Mama vom Jochanan. Und Maria, die Mutter von Jesus. Oder Miriam, die Mama von Jehoshua. Und die treffen aufeinander. Und die können sich nicht erfreuen oder genug erfreuen über das, was Gott in ihrem Leben macht. Bei Miriam ist es ein Wunder, was noch nie bis jetzt geschehen ist. Bei Elisheva ist es ein Wunder, ähnlich wie das Wunder mit Abraham und Sarah, die ihr erstes Kind bekommen, wo sie 90 ist und er 100. Und die sind schon etwas erfahrener im Leben, sage ich mal, Elisheva und ihr Mann. Und erst jetzt haben sie ihr erstes Kind. Und Miriam hat so ein kleines Gebet, ein Stoßgebet, ein Lobpreisgebet, das sie in den Himmel stoßt, wo die zwei Mütter aufeinandertreffen. Und das ist die Interpretation. Das ist, wie Miriam oder Maria, die Mutter von Jesus, versteht, was hier gerade passiert, was Gott macht durch diese Schwangerschaften, durch diese Geburten. Sie sagt, er, Gott, gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wir geredet dazu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Was durch die Geburt von Jesus macht Gott etwas unglaublich Großes für die ganze Welt, oder? Aber nicht nach den Weihnachtsgeschichten. Die Weihnachtsgeschichten sind total fokussiert auf Israel. Gott macht hier etwas unglaublich Tolles für sein Volk Israel, oder? Durch die Geburt von Johannes, durch die Geburt von Jeschua, Jesus, möchte Gott vor allen Dingen sein Volk Israel segnen, seinen Diener Israel wieder aufstehen lassen. Tja, und Jesus wird natürlich geboren in Berlin. Nein, Buenos Aires, auch nicht. Eine andere B-Stadt, nämlich Bethlehem. Natürlich, warum eigentlich? Na, weil Bethlehem damals die größte Stadt der Welt war. Auf gar keinen Fall. Sondern weil es so prophezeit wurde. Wir lesen in Matthäus 2, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, übrigens, das sind die ersten nicht-jüdischen Menschen, die in den Weihnachtsgeschichten bald vorkommen. Alles andere sind Juden. Alles passiert scheinbar für Israel, für die Juden. Hier kommen die ersten Nicht-Juden, um ihn zu begrüßen. Und die wissen, was Sache ist scheinbar. Aber die wissen nicht ganz, wo er geboren wird. Und sie kommen ausgerechnet zum König, um ihn von seiner Konkurrenz zu berichten. Wo wird der neue König der Juden geboren? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. König der Juden, die, obwohl es nicht jüdische Leute sind, die kommen, um ihn zu begrüßen und zu huldigen, wissen sie, wer er ist? König der Juden. Das wird übrigens auch auf seinem Kreuz stehen. Inri, ja? Jesus, der Nazarener, König der Juden. Rex Judaios auf Lateinisch. Und natürlich, als der König Herodes hört, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Ein neuer König ist geboren, das ist ja eine Neuigkeit. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und fragte von ihnen, wo wird der Christus geboren werden? Ganz kurze Einblick in dieses Wort Christus. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Was bedeutet Christus? Naja, in der damaligen Zeit wurden Könige, und nicht nur Könige übrigens, Könige, Priester und Propheten für ihr Amt gesalbt. Man goss ihnen so wohlriechendes Öl auf den Kopf und damit waren sie gesegnet, abgesondert für diesen besonderen Dienst, aber vor allen Dingen Könige. Und salben, auf Hebräisch, das Verb salben heißt Maschach, salben, Maschach, Öl auf das Haupt kippen. Und auf Griechisch, die damalige internationale Sprache, Chrio. Von daher das Substantiv, der Gesalbte, auf Hebräisch Maschiach, Messias, und auf Griechisch eben Christus. Übrigens, das war natürlich ein griechisches Wort, für das die Griechen selber oder die griechischsprachigen Römer keinen Gebrauch hatten. sie hatten nicht diese Tradition des Salbens. Es waren eigentlich nur Juden, die ganze Zeit von diesem Christus gesprochen haben, weil sie auf den Christus, auf den Maschiach gewartet haben und immer noch warten, weil er ja noch nicht gekommen sei. Herodes, kommen wir zurück zu unserem Text. Herodes fragt nun, wo ist dieser Maschiach, dieser Gesalbte, der König der Juden, der Christus, wo soll er geboren werden? Und sie sagten ihm in Bethlehem, natürlich in Judäa, denn so steht es geschrieben und zitieren dann aus Micha durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Wieder unterstreichen, mein Volk Israel. Das Ganze bezieht sich auf das, was Gott für Israel tut und durch Israel dann für alle anderen. Aber warum ausgerechnet Bethlehem? Warum konnte er nicht tatsächlich in Berlin geboren werden oder Buenos Aires oder irgendwo sonst? In Jerusalem zum Beispiel. Na, weil das die Stadt Davids ist. In 1. Samuel 16,1 lesen wir, und der Herr sprach zu Samuel, einem der größten Propheten, Schmuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, dem ersten König, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel? Fülle dein Horn mit Öl, das ist hier so die Idee des Salbens, und gehe hin, ich will dich zu Jishai oder Isai, dem Bethlehemiter, senden. Und Jishai ist natürlich der Vater von David, ganz genau. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Und Schmuel, der Prophet, geht hin nach Bethlehem, holt sich David, kippt Öl über sein Haupt und er ist jetzt gesalbt zum König. Und Gott gibt David eines Tages ein sehr großes Versprechen. David wird ein mächtiger König und möchte eines Tages ein Haus bauen für Gott. Einen Tempel. Und Gott kommt zu David durch den Propheten Nathan und sagt, nein, nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Im Sinne von einer Dynastie, einer Kette von Nachkommen, die immer auf dem Thron Davids in Israel sitzen wird. Und hier ist, was Gott ihm verspricht. Wenn deine Tage erfüllt sind, David, und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir, deine Nachkommen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Also nicht du, David, wirst den Tempel bauen, sondern dein Nachkomme. Und ich werde den Thron seines Königtums auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, das ist sehr wichtig, und er soll mein Sohn sein. Okay, über wen ist denn hier die Rede? Wer ist der Nachkomme Davids, der den Tempel baut? Gleich nach David, Schlomo, Salomo, baut Gott den Tempel und befestigt Gott sein Reich auf ewiglich? Eigentlich nicht. Eigentlich ist Salomo der Anfang vom Ende. Denn nach dem Tod von Salomo wird das Reich Israel aufgespalten, das nördliche Reich, südliche Reich, das ist das Ende. Dann kommt das nördliche Reich ins Exil, das südliche Reich ins Exil. Salomo ist nicht der Anfang des ewigen Reiches, er ist das Ende von dem großen Reich Israel, das David aufgebaut hatte. Irgendwas stimmt hier nicht. Das heißt, obwohl er den Tempel ja schon den ersten gebaut hatte, kommt die Prophezeiung nicht ganz zum Tragen in ihm. Es muss wohl noch jemand kommen, der ewiglich regieren wird, der Sohn Davids, geboren in Bethlehem, der Stadt Davids, und er wird der Sohn Gottes heißen. Denn es heißt, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Genau aus dieser Passage kommt diese Idee des Sohnes Gottes, Sohn Davids. Gott nimmt sich hier sozusagen die davidischen Könige, seine Nachkommen, als Kinder auf. Er adoptiert sie, das sind jetzt seine Kinder. Vor allen Dingen der eine, der da kommen wird und ein Haus für Gott bauen wird. Vielleicht ein international globales Haus, wo alle Nationen, aber vor allen Dingen Israel, ihn anbieten werden. Und er wird der Sohn Gottes sein. Und aus dieser Idee entwickelt sich dann die Erwartung, dass eines Tages David wieder König sein wird in Israel. So ein guter König wie David hatten wir ja noch nie. Einer seiner Nachkommen wird noch besser sein. Jeremia 30, sondern Israel einmal wieder aufgesammelt. Sie werden dem Herrn, ihren Gott, dienen und ihren König David, den ich ihnen erwecken will. Und Jeschua ist die Erfüllung von dieser Prophetie. Es ist der Nachkomme Davids, geboren in Bethlehem, der Gott ein Haus baut, das nicht aus Steinen besteht, der wahre Sohn Gottes ist. Und übrigens, zurück zu unseren Weihnachtsgeschichten. Irgendwie, außer diesen drei Weisen, die nicht jüdische Abstammung sind, die nach Bethlehem oder nach Jerusalem kommen erstmal, um den neuen jüdischen König zu begrüßen, weiß scheinbar niemand davon, was hier gerade passiert ist. Und so kommen die Engel und offenbaren es den Hirten um Bethlehem herum wahrscheinlich. Die Hirten waren sicherlich jüdisch. Und wir lesen, und die Engel sprachen zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ihr Hirten. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Welchem Volk denn? Das ist nicht meine Interpretation, ihr Lieben. Das ist, was die Weihnachtsgeschichten sagen. Ich meine, ist es nicht eine gewaltige Freude, die Weihnachtszeit, die wir alle feiern, um die ganze Welt herum? Ja, aber nicht nach den Weihnachtsgeschichten. Nach den Weihnachtsgeschichten ist es vor allen Dingen eine gewaltige Freude Israels. Na sowas. Freut sich Israel immer noch. Denn euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Welcher ist der Maschiach, der Christus? Der Herr, natürlich, in der Stadt Davids, weil er ein Nachkomme Davids ist. Tja, Jesus ist natürlich gekommen für alle, hundertprozentig. Aber die Weihnachtsgeschichten sind sehr fokussiert, sehr wählerisch auf Israel. Alles scheint zu passieren für Israel, die Freude Israels, der Retter Israels, der König Israels. Heute sehen wir das irgendwie nicht mehr so. Heute hat Weihnachten kaum was mit Israel zu tun, oder nicht? Der letzte Weihnachtstext, okay, für heute. Ein wunderschöner. Da gibt es diesen Mann, der heißt Simeon, lebt wahrscheinlich irgendwo um Jerusalem herum. Und Gott gibt ihm eine Vision. Er betet und sagt: Herr, wann kommt denn dein Retter, dein Maschiach, dein gesalbter König? Ich weiß nicht, wie er ihn sich vorgestellt hat. Vielleicht auf einem weißen Pferd mit einem feurigen Schwert aus dem Himmel herabkommend, für alles sichtbar. Und Gott sagt: Weißt du was, Simeon, ich habe deine Gebete erhört. Bevor ich dich zu mir nehme, wirst du meine Rettung erblicken. Rettung übrigens auf Hebräisch Jeschua, so heißt der Messias. Und der Heilige Geist führt ihn in den Tempel, sagt: Jetzt steh auf, geh in den Tempel, jetzt, geh. Und dort trifft er auf diese junge Familie, Miriam, Josef und Jeschua. Und wir lesen dann Folgendes: Dann nahm er ihn auf die Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, an ein Licht zur Erleuchtung die Heiden. Na, Gott sei Dank, mindestens ein Weihnachtstext, der auch die anderen Völker erwähnt. Und tatsächlich nur ein einziger. Unglaublich, oder? Und dann natürlich sofort zurück zu dem eigentlichen Fokus der Weihnachtsgeschichten. Er ist geboren für alle Völker zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel, zur Herrlichkeit deines Volkes Israel, damit dein Volk Israel sich erfreuen kann und sagen kann: Wir sind ja so stolz auf den Messias. Er ist unsere Herrlichkeit. Er ist was ganz Besonderes für uns. Er ist der Beste von uns. Aber sehen das die Juden heute so? Zum Abschluss. Was hat Weihnachten mit Israel zu tun? Nichts. Außer, dass dieses Fest die Geburt eines jüdischen Jungen feiert, der in Israel von einer jüdischen Frau namens Miriam geboren wurde. Ihr Gatte, sein Stiefvater Josef, war natürlich auch Jude. Seine Verwandten, Nachbarn, Jünger, Feinde, Freunde waren alle Juden, denn es ist schließlich eine jüdische Geschichte, geschrieben in einem jüdischen Klassiker, dem Neuen Testament. Was hat Weihnachten mit Israel zu tun? Nichts. Außer, dass die Geburt von diesem jüdischen Jungen eigentlich die Erfüllung der Gesamtheit der jüdischen Erwartungen und Hoffnungen darstellt. Er verkörpert die Herrlichkeit Israels und ist würdig der nationalen Freude Israels. Er ist der versprochene Maschiach Christus, der König der Juden. Was hat Weihnachten mit Israel zu tun? Ja, gar nichts. Außer, dass die Weihnachtsgeschichten diese frohe Botschaft der Geburt des Messias Israels und die damit zusammenhängende Freude und kommende Herrlichkeit vor allem oder fast ausschließlich an Israel anwendet. Nur durch die drei Weisen aus dem Osten und die Erwähnung Simeons in Lukas 2 werden auch die anderen Völker der Welt mit in Betracht gezogen in den Weihnachtsgeschichten. Was hat Weihnachten mit Israel zu tun? Nichts. Oder doch? Heutzutage scheint die Geburt des Messias eine wichtige Angelegenheit zu sein für fast alle Völker der Welt. Aber nicht für Israel. Was ist bloß passiert? Israel denkt größtenteils nicht heutzutage, dass Weihnachten etwas mit Israel zu tun hat. Aber wie steht es eigentlich mit den Christen, die ja dem Christus, dem Gesalten, also dem Messias, Mashiach Israels, folgen und in seinen Ölbaum eingepropft worden sind? Erinnern sich die Christen eigentlich noch, dass sie gerade an den jüdischen Messias glauben, der auch ihr Messias geworden ist? Wann war das letzte Mal, dass wir bei einer Weihnachtsfeier waren und die Freude über die Geburt des Messias als eine Freude Israels, an der wir auch Anteil haben, mitgefeiert wurde? Kann es sein, dass die Freude Israels über die Geburt des Messias, die heute als Weihnachten gefeiert wird, und der Messias Israel selbst mit der Zeit komplett entwurzelt worden sind? Entwurzelt bedeutet ohne Wurzel, ohne Heimat, ohne Zugehörigkeit. Weswegen wir Weihnachten feiern, das absolut nichts mit Israel zu tun hat. Obwohl die Weihnachtstexte, die wir lesen, etwas anderes sagen. Ich habe einen radikalen Vorschlag. Wie wäre es denn, den Messias Israels wieder fest in Israel zu verwurzeln? Dadurch, dass wir ihn in unsere Weihnachtsfeier als den jüdischen Messias reinbringen, dass wir unsere Freude über die Geburt des Retters mit etwas Trauer verbinden. Trauer über die temporäre Ablehnung Israels, ihrem König, ihrem Messias, ihrer Herrlichkeit gegenüber. Vielleicht wird sich auch die Möglichkeit bieten, jüdische Menschen zu deiner, eurer, ihrer Weihnachtsfeier einzuladen und sie an der jüdischen Freude, an der scheinbar alle Völker bereits teilnehmen, einen Teil haben lassen. Ich glaube, wir sollten uns vorbereiten, Weihnachten zu feiern, groß zu feiern, eine riesige Freude. Und uns zu erinnern, das ist eigentlich die Freude Israels, die Teil für alle Völker geworden ist, aber nicht für Israel. Vielleicht können wir das irgendwie ändern. Lass uns doch vielleicht ein Gebet gehen. Und jeder, der möchte, kann einfach beten. Für Weihnachten, dass die Freude von Weihnachten, dass der Messias schon gekommen ist, Israel erreicht, Israel erfreut und segnet. Ein Gebet für alle Nachfolger des Messias, des Christus in aller Welt, die bald Weihnachten feiern werden, dass für sie das ein sehr erfreuliches und beschütztes Fest sein wird. dass der Herr seinen Schutz, seinen Segen daraus ausbreitet und dass wir den Mut haben, anderen Leuten, vor allen Dingen auch den Jüdischen, über die Freude des Messias zu erzählen. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und einfach vielleicht einige Minuten im Gebet zu verweilen. Ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. Jeder kann frei beten, laut oder in sich, und ich werde dann diese Gebetszeit zum Schluss abschließen.